Because our Jungs halt attack me. Go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 207 des offiziellen Communio Podcasts. Und was ich mich gerade frage, wann ist eigentlich endlich wieder Länderspielpause? Ja, also der Spaßfaktor kommt mir zumindest persönlich im Moment ein wenig zu kurz, aber wie hat Antonio Jonjic auch mal so philosophisch gesagt?
Ich mache die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mache das, weil ich muss und das ist mein Job und das ist meine einzigste Zukunft. Deswegen reiße ich meinen Arsch auf jeden Tag und ganz einfach, deswegen.
Ein bisschen fühlt es sich im Moment so an. Für meine geistige Hygiene habe ich am Wochenende es aber zumindest wie Mario Barca gehalten und zu Ole Werner gesagt.
So einen Scheiß kann man ja nicht angucken.
Ja, und das habe ich dann auch nicht gemacht. Und im Nachhinein muss man sagen, habe ich auch nichts verpasst. Ja? Ganz anders lief es bei meinem heutigen Experten, der mit seinen Dortmundern dafür gesorgt hat, dass Jürgen Klopp sich wieder freuen darf.
I heard Bayern lost. But I think that's not too important for us.
Ja, also überragend beim BVB-Sieg in München übrigens der 45-jährige Mats Hummels, ja, über den Glasner vermutlich sagen würde,
der hat Blut im Urin, weil er so kaputt ist.
Ja, holen wir doch dann Tim Müller aus der Blütenstadt Laichlingen direkt mit dazu und fragen, 5 Pflichtspielsiege in Serie, geht beim BVB vielleicht doch noch was Richtung Meisterschaft? Ich meine, 20 Punkte Rückstand, das dürfte doch für die Mentalitätsmonster aus dem Pott ein Kinderspiel sein, oder Tim?
Ja, hi Flo, hallo alle Zuhörer. Ja, ich finde auch, ich meine, du siehst ja Leverkusen, ne, die zittern, das merkst du ja. Also ja, da waren zuletzt schon nicht mehr so, so souverän. Und ja, ich meine, 21 Punkte noch zu vergeben, also solange das alles noch rechnerisch möglich ist, möchte ich da auch wirklich nichts ausschließen.
Borsig Platz reservieren. Ich meine, dann das wäre ja dann das Double, ne, mit aus Champions League und Meisterschaft.
Richtig, ja. Champions League ist gesetzt, nur die Meisterschaft ist noch leicht fraglich, aber sonst klar.
Ja, aber also der Trend ist ja fremd, ne? Hat Uli Hoeneß mal gesagt.
Natürlich.
Ja.
Also ich bin da sehr optimistisch, was das Thema angeht.
Ja, und ich meine, Leverkusen nach 8 Siegen in Serie, irgendwann muss es ja mal nicht klappen.
7 Siege, 7 Niederlagen in Folge geben. Klar, ja. Das ist dann richtig, ja.
Das ist so, gleicht sich alles aus im Laufe einer Saison.
Ja.
Naja, gut. Aber schauen wir trotzdem mal drauf, was wir vorhaben. Also klar, Leverkusen Niederlage bei Union ist gesetzt, ja, damit der BVB sich da weiter ransaugen kann.
Mhm.
Ne? Wir haben ja schon ein Tor gut gemacht am letzten Spieltag, vom Torverhältnis her.
Ja, ja? Also, Torverhältnis ist auch nur noch.
Kann auch noch, kann gar nicht zählen. Ne? Bei 20 Punkten Rückstand, das geht nicht. Torverhältnis kann nicht ins Spiel kommen da zwischen
Wenn
Leverkusen
Dortmund
und Dauern.
Alles Dortmund. Gewinnen.
Ah, doch, ja. Und Leverkusen
einmal unentschieden.
Einmal unentschieden, ja, doch.
Ja. 26 Tore sind es dann noch. Die ist kann man dann ja also mit 7 Siegen und bei Leverkusen nur ein unentschieden, dann ist die Tordifferenz auch klar, dass die dann aufgeholt
wird. Ja, ich denke mal, Heimspiel gegen Werder könnte Leverkusen auch einen Punkt holen.
Ja.
Ist möglich. Mhm. Traue ich ihnen zu. Gut. Ja, schauen wir mal direkt drauf, Tim, was wir heute vorhaben. Natürlich alle Partien des Wochenendes, die gibt's dann in der Analyse. Top 3 der Woche, da haben wir uns den bekannten 12. Mann mal angeschaut. Nicht den auf der Tribüne oder auch den in Schiedsrichteruniform, sondern in den Kadern. Also die Spieler, die dann reinkommen, wenn es Sperren und Verletzungen gibt. Und gerade jetzt in der Endphase, also es gibt wirklich Teams, da sind teilweise 8 Spieler mit 4 gelben Karten vorbelastet. Also diese 12. Männer werden erfahrungsgemäß in der Schlussphase der Saison besonders wichtig. Wir haben da welche rausgesucht, die dann, wenn sie ran dürfen, auch richtig performen, punktemäßig. Das gibt's in der Top 3 der Woche. Und starten werden wir mit einer Hörerfrage. Und die kommt diesmal weit weg aus Thailand. in den Osterurlaub senden wir da Grüße und hören uns direkt einmal die Frage an. Wenn du bereit bist, Tim.
Ich bin sowas von bereit.
Ja, dann hören wir drauf.
Hallo, ich habe eine Frage zu drei Spielen aus dem günstigen oder mittleren Segment. Und zwar dreht es sich um Ashok, Lucia und Toussaint. Ich kann zwei von den drei genannten behalten. Und es wäre super, wenn ihr mir da eure Einschätzung geben könntet. Vielen Dank auch nochmal für den Tipp von Philipp Hofmann. Der hat mir echt den Spieltag gerettet. Viele Grüße aus dem Osterurlaub aus Thailand.
Ja, vielen Dank, dass du das mit dem Hofmann auch noch untergebracht hast. War in meiner Top 3 letzte Woche die Nummer 1. Ich sag mal so, es war ganz okay dann. Ne? Das ja. War natürlich, ist kein Glück, sondern reines Können gewesen in dem Fall.
Ja? Natürlich.
Ja, ja. Gut. Aber kommen wir zurück zur Frage. Tim, du hast den ersten Schuss. Wie siehst du das? Ajorg, Lucia, Toussaint?
Ja, schwierige Nummer, weil ein richtiger Kracher ist ja keiner von denen. Ich war lang Ajorg-Fan, aber ja, zwei Tore in dieser Saison erst, das ist dann doch schon mau.
Ja.
Ich würde mal so rangehen und zunächst zu bedenken geben, Ajorg und Toussaint stehen beide bei 4 gelben Karten. Das heißt also, die werden ziemlich sicher in den kommenden Wochen auch nochmal fehlen. Lucia hingegen foul zwar viel, aber steht auch schon bei 7 Gelben, also der hat noch ein bisschen, bis er wieder gesperrt wäre und spielt auch immer. Das ist also eine ziemlich sichere, günstige Stammkraft bis Saisonende, auch wenn er nicht riesig punktet. Insgesamt 57 Punkte hat er gemacht, aber der ist zumindest solide, ihn im Team zu haben. Ich würde ihn auch behalten. Und angesichts des Restprogramms der Mannschaften tendiere ich ein bisschen dann doch zu Mainz und Ajorg, denn Union hat noch Leverkusen und die Bayern vor der Brust. Bei den Mainzern ist der auf dem Papier schwerste Gegner der BVB, allerdings zu Hause. Also da fühlen sich die Mainzer ja wohler und haben unter Henriksen da noch nicht verloren. Deswegen insgesamt dürfen auch 4 von 7 Spielen zu Hause bestreiten. Also Mainz hat es ein bisschen leichter, würde ich sagen. Deswegen tendiere ich dann zu Ajorg und Lucia und würde Toussaint am ehesten abgeben.
Ich würde, glaube ich, Ajorg abgeben aus dem Grund, dass Lucia und Toussaint ziemlich sicher einen Stammplatz haben und Ajorg nicht.
Ja, kann man auch
argumentieren. Bei Ajorg, ich gehe fast davon aus, da kommen wir aber später drauf zu sprechen, dass er am nächsten Wochenende nicht in der Startelf steht. Und dann gehe ich eher mit Toussaint, der zumindest in den letzten 7 Spielen immer in der Startelf gestanden hat, 20 Punkte in diesem Zeitraum geholt hat. Das ist ganz ordentlich und die Formkurve von Union zeigt ja deutlich nach oben. Ja, und ob es jetzt wirklich ein Problem ist, die Bayern vor der Brust zu haben, ja, wenn sogar der BVB da gewinnen kann. Also,
ja. Ja, können sich natürlich jetzt für die Champions League ausruhen in der Liga, das ist auch
so. Also, ja, deswegen wäre ich, und Ajorg bringt ja auch die meiste Kohle, 2,09 im Moment der Marktwert von Ajorg, 1,26 von Lucia und 1,79 Toussaint. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Gut, also ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag und in dem Fall können wir wirklich sagen, bringen wir es doch direkt hinter uns. Freitagabendspiel, Eintracht Frankfurt empfängt den SV Werder Bremen. Von den letzten 23 Bundesliga-Heimspielen hat die Eintracht nur 1 verloren, das war gegen den VfB. In dieser Saison gab es da ein 1:2 und jetzt kommt Werder, die sind seit 5 Partien sieglos. Letzten 4 Bundesligaspiele allesamt verloren. Beides sind Negativwerte in dieser Saison für die Bremer. Schauen wir,
was da los, Flo. Ja. Was ist da los? Gott. Ich dachte, ihr wollt noch nach Europa.
Nö, nee, wieso? Ja, das ist mit der ganzen Reiserei und so.
Ja,
das
ist auch anstrengend.
Und man muss ja, ne, vielleicht, das kann ich auch vorneweg sagen, Verteidigungslinie ist jetzt, ich glaube nicht, dass sie da unten noch, dass da noch so viele Mannschaften 30 Punkte holen. Ja, 30 Punkte ist das, was Werder jetzt hat. Also man hat im Prinzip gesagt, so reicht, Arbeit einstellen für dieses Jahr.
Ja, ja, das kann sein.
Ja, es ist super. Es ist in der Vergangenheit auch nicht schief gegangen in ähnlicher Situation. Ja, kann man mal machen. Warum denn nicht? Ja, aber schauen wir jetzt erstmal auf die Eintracht. Rode Kalajdzic, die fehlen verletzt. Ansonsten sollten Stand jetzt, Mittwochvormittag, alle an Bord sein bei der SGE. Die einen Punkt geholt haben gegen Union, das ist eigentlich zu wenig, aber Augsburg zu Hause gegen Köln nicht gewonnen, Hoffenheim in Leverkusen verloren, heißt immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 7, das heißt also Europapokal, da müsste echt schon viel schief laufen, dass die Eintracht das noch verspielt, glaube ich eigentlich nicht. Personell hat Ekitike, wie bereits erwartet, in der letzten Woche vorne angefangen. Aber hat jetzt auch nicht so wirklich, also das passt noch nicht so wirklich mit ihm. Und der Eintracht, ich könnte mir vorstellen, dass Marmoush mal wieder ganz vorne reingeht. Der hat jetzt zwar schon länger nicht mehr getroffen, aber kommt halt auch jetzt mehr aus der Tiefe. Und wie gesagt, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er jetzt gegen Werder wieder vorne reingeht. Shaibi oder Larsson wären dann die Profiteure. Wenn Larsson reinkommt, würde er neben Skiri rücken, Götze eine Position nach vorne, das geht. Oder Shaibi nimmt die Marmoush-Position ein. Alternativ hat Shaibi auch noch die Chance für Knauf in die Startelf zu kommen. Also ich glaube, da ist es insgesamt, hat er zwei Möglichkeiten. Vielleicht darf er mal wieder beginnen gegen Werder. Und dann ist es auf jeden Fall auch nicht so uninteressant aus Comunio-Sicht. Nkunku hat zuletzt immer den Vorzug erhalten vor Philipp Marx auf der linken Seite, aber hängt so ein bisschen durch derzeit. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Philipp Marx auch mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt. Gegen Werder, die auch durch Standards anfällig sind. Also, und da ist Marx natürlich eine absolute Waffe. So ein kleiner Tipp von mir, dass Philipp Marx gegen Werder links mal wieder in der Startelf steht. Ich glaube, seit 4 Spielen nicht mehr da gewesen. Bei den Bremern, Jung, rote Karte, fehlt gesperrt. Ich kann dazu, wie gesagt, nichts sagen. Ich habe nichts gesehen von dem Spiel und ich wollte es mir dann auch im Nachgang nicht mehr anschauen. Fehlt 2 Spiele. Alvero durfte beginnen. Hat es wohl auch nicht so schlecht gemacht, hat sich sofort Muskelfaseres geholt, also passt gut ins Bremer Konzept insgesamt, fällt genauso aus wie Niklas Stark, Zetterer hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und Njinma, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass er wie zuvor in den Wochen immer fraglich ist mit Hüftproblemen, diesmal war es dann wirklich so, dass sie es nicht hinbekommen haben bis zum Spieltag, das heißt Njinma ist ausgefallen, hat das Tor auch nicht mitbekommen, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Tim?
Nee,
der war beim Halbzeitinterview und dann wurde er gefragt, wie er denn das Gegentor gesehen hat. Und dann hat er gesagt, ach, wir liegen hinten, habe ich gar nicht mitbekommen. Da war er gerade auf dem Weg zum Interview, also von der Tribüne aus durch die Katakomben und da fiel das Tor. Komisch, dass er die Auswärtsfans nicht gehört hat. Ja, Wolfsburg ja gar nicht so weit weg, aber offensichtlich schlechte Akustik.
Verhindert.
Ja. Schlechte Akustik da gewesen. Er hat es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Sollte dann was sagen zum Gegentor und war dann überrascht, dass Werder hinten liegt. Ja? So,
tja, passiert. Ja.
Passt zur Gesamtgemengelage. Ja? Weil jetzt, ich habe gesagt, 4 Niederlagen in Serie, alle 4 waren vermeidbar. Also alle 4 Spiele waren so, dass man sagt, muss man nicht zwingend verlieren, macht
vielleicht
man dann
hat
aber mal.
Ole Werner das auch nicht mitbekommen, wie wir haben jetzt 4-mal verloren.
Ja, das ist das Ding, Marco Friedl. Endlich mal jemand, der da eine kleine Brandrede rausgehauen hat, der gesagt hat, dass ihm das ziemlich auf die Nerven geht, wie nonchalant damit umgegangen wird. Und jedes Mal stellt er sich dann als Kapitän hin und sagt, ja, das hätten wir nicht verlieren müssen. Und er hätte die Chance gehabt, mehr zu wollen, aber dann immer der Anspruch nur, es reicht ja, wenn wir in der Klasse bleiben. Das hat er gesagt über das, wie es in der Mannschaft ist. Ja, das es ist auf dem Platz zu sehen, aber das ist bedenklich, wenn sowas nach außen geht. Und Werder taumelt, ja, das ist einfach so. 10 Punkte Vorsprung hat man, aber die Mainzer, du hast es eben schon angesprochen, die haben noch 4 Heimspiele vor der Brust. Also ich würde mich nicht darauf ausruhen, dass das zwingend reicht. Ich glaube, für einen Relegationsplatz könnten 30 Punkte schon reichen, aber vielleicht auch einfach mal selber nochmal punkten. Aber gut,
ja,
diese Idee hatte ich vor 2 Jahren auch. Ja, da hätte auch keiner drauf gehört. Vor 3 Jahren ja mittlerweile schon. Mhm. Ne, hat auch keiner drauf gehört. Aber unabhängig vom Sportlichen auch sonst, eine katastrophale Werder-Woche. Woltemade hat seinen Abschied verkündet über Instagram. Ja. Ist nicht überraschend, hat Werder völlig verschlafen, die ganze Personalie. Man verliert einen U21-Nationalspieler mit guter Perspektive, ablösefrei. Absolute Katastrophe. Ehren Dingschi vermutlich auch weg. Gibt erste Meldungen, dass er sich mit Freiburg, dass er da relativ weit sein soll. Für 5 Millionen. Also das ist, schlechter kannst du es wirklich nicht machen. Und ich denke ja immer so ein bisschen dran an die Planung, die Thomas Schafer angesprochen hatte. Und das fehlt Werder im Moment so ein bisschen.
Wir müssen ja Sie müssen ja auch Alternativen haben. Sie müssen ja tätig werden. Und deshalb müssen wir auch irgendwann planen können. Weil sie können ja auch nicht beigehen und zu einem anderen sagen, warte mal noch bis Juni. Ja, und dann Juni, du, geht doch nicht. Dann sagt er, oh, du hast doch einen nassen Helm auf.
Ja, also viele nasse Helme in Bremen im Moment unterwegs. Ja, also ich bin damit nicht zufrieden, aber immerhin nach den 3 Siegen zum Start ins Jahr, da hat man dann Clemens Fritz zum Sportdirektor gemacht wegen der positiven Entwicklung. Ja? Ist dann die Frage, was man jetzt nach 4 Niederlagen machen müsste, aber die habe ich, glaube ich, schon mal aufgeworfen. Gut, ja. Naja, personell, Weiser, Lien und Stay, die sind nach Sperre wieder da, werden auch reinrücken sofort in die Startelf. Alvero ist eh verletzt, Bittencourt wird auf die Bank rücken. Und dann ist die Frage, ob Agu oder Demann für Weiser rausgehen. Ich tippe auf Agu, also Weiser, Demann auf Außen, das wäre meine Vermutung. Und in Jinma, wenn er fit ist, dürfte er Woltemade ersetzen. Ganz ehrlich, ich würde Woltemade nicht mehr bringen aus Bremer Sicht, einfach nicht, weil ich da jetzt böse bin mit ihm. Ich kann es 100% nachvollziehen. Man hat einen ewigen Eiertanz gemacht, man hat ihm nie Vertrauen gegeben. Warum soll er nicht jetzt woanders hingehen? Das kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem aus Bremer Sicht muss man ja auch an die eigene Zukunft denken. Kownacki war wohl nur ein kleiner Muskelfaserriss, ist wieder ins Training gestiegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Woltemade, der jetzt auch gegen Wolfsburg nicht seinen besten Tag hatte, gerade im Abschluss, hat noch keine Torbeteiligung in dieser Saison. Also er macht halt viele Dinge, die irgendwie gut aussehen, aber die Effizienz stimmt nicht, dass Kownacki da nochmal eine Chance bekommt. Und in der Abwehr für Jung, wo es einfach höchste Zeit ist, dass das war das 5. schwache Spiel in Serie von Anthony Jung gegen Wolfsburg. Jetzt ist er zwangsläufig für 2 Partien raus. Ich rechne mit Amos Pieper, dass er reingeht und dann vermutlich Friedel auf die linke Seite rückt oder Friedel bleibt in der Mitte und Veljkovic geht nach links. Beides möglich. Aber ein Linksfuß außer Friedel ist eh nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung. Mein Tipp wäre Pieper. Theoretisch könnte es auch Malatini sein, der dann reinrückt in die Dreierabwehr. Übrigens noch eine Sache, ja, weil ich gesehen habe, dass Leute sich drüber aufgeregt haben und ich habe den Ticker verfolgt und dachte, ja, das passt. 67. Minute, du liegst 1-0 hinten gegen Wolfsburg. Was ist der Wechsel, den du machen musst, Tim?
Einen Defensiven bringen.
Ja, Christian Groß für Nick Woltemade, ja, um auch nochmal ein Zeichen zu setzen, so wir versuchen es nochmal.
Ja, in der Tat.
Ja, das ja, ist also
immer schön. Zur Stabilisierung immer eine gute Idee.
Ja, und Imazuen, der U23-Stürmer, der im Testspiel gegen Hannover getroffen hat und da einen guten Eindruck hinterlassen hat, den bringst du in der 89. Minute. Ja? Vielleicht geht noch was, hat nicht geklappt, gut, schade, nächstes Spiel. Ja, schauen wir auf die Spielerempfehlungen. Bei der Eintracht finde ich Pacho ganz interessant, 3,78 Millionen ist der Marktwert, 81 Punkte bislang, das ist nicht überragend, aber das ist preis-leistungsmäßig gut, er hat einen Stammplatz und ich sag mal so, das Heimspiel gegen Werder gibt schlechtere Voraussetzungen, um vielleicht auch ein Tor zu machen, da würde ich reingehen. Philipp Max, auf jeden Fall riskant, aber 2,73 Millionen ist ein guter Marktwert. Wenn er spielt, ist er eine Bombe, 5 Punkte nach Einwechslung gemacht gegen Union. Also wie gesagt, könnt mir gut vorstellen, dass er mit seinen Flanken und Standards eine interessante Option ist für Topmöller gegen Werder. Bei den Bremern, Kownacki, 390.000, was habt ihr zu verlieren? Gar nichts. Jinma, hartnäckige Hüftprobleme. Und wie gesagt, warum soll nicht Kownacki der Sturmpartner sein von Duxch? Und Kownacki hat auch noch nicht getroffen. Trotzdem glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kownacki ein Tor schießt, doch höher ist, als die das Woltemade einmacht. Deswegen für 390.000 einfach mal holen und gucken, was passiert. Sendelin 1,42, kein Überflieger punktemäßig, aber absolut gesetzt, günstiger Stammspieler. Und kein Zweifel daran, dass er nach Sperre wieder in die Startelf kommt. Also deswegen da reingehen und dann noch mein Tipp. Ich denke mal, es gibt die 4. 1-2 Niederlage in den letzten 5 Spielen für Werder 2-1 Frankfurt.
Ja, ich befürchte auch, dass es eine Niederlage aus Bremer Sicht wird. Das heißt, befürchte, ich habe ja keine Aktien drin im Spiel, aber ich sage, es wird ein 2-0 für Frankfurt.
Okay, wunderbar. Nächstes Spiel, das wir haben, Freiburg gegen RB Leipzig. Aus den 9 bisherigen Saisonspielen gegen die Teams aus der Top 5 der Tabelle hat Freiburg erst einen einzigen Punkt geholt. Und jetzt kommt also Leipzig, die seit 4 Bundesligaspielen ungeschlagen sind. Nach 3 Siegen in Folge gab es zuletzt aber ein enttäuschendes 0-0 gegen Mainz und damit einen Rückschlag im Kampf um Rang 4, weil der BVB, wir wissen es, in München gewonnen hat. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Spiel, wo Leipzig seiner Leidenschaft des Konterns frönen kann. 11 Kontertore, das ist eine sehr gute Bilanz. Freiburg schon 10 Konter-Gegentore, das ist eine schlechte Bilanz. Klär uns mal auf, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Tim?
Jo, also auf Freiburger Seite fehlen weiter Schmidt und Chéré. Dann gibt es noch ein paar fragliche. Ich habe jetzt noch keine finale Meldung, wie es jetzt zum Beispiel mit Ginter und Lienhardt aussieht, die beim letzten Mal dann nochmal gefehlt hatten. Weishaupt ebenfalls, das sind alle drei jetzt welche, da muss man mal abwarten, was die Pressekonferenz bringt und was der Rest der Woche bringt. Vielleicht sind die alle wieder mit dabei, vielleicht fällt nur der ein oder andere aus oder vielleicht fallen alle aus. Muss man mal sehen, wie es bei denen läuft. Ja, der Auftakt zur großen Streich-Abschiedstournee war erfolgreich mit dem 3-0 in Gladbach. Ich bin ja sowieso recht optimistisch. Wenn man das Restprogramm sieht, Freiburg gegen Leipzig, das ist jetzt der schwerste Gegner, den Freiburg noch hat aus dem Restprogramm. Auch im Vergleich mit den Mannschaften davor, Augsburg, Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nochmal die Freiburger richtig Bock haben, den Christian Streich vernünftig zu verabschieden und nochmal eine schöne Siegesserie starten. Am Ende vielleicht sogar nochmal Richtung Platz 6 angreifen. Das möchte ich nicht ausschließen. Nach diesem Sieg gibt's jetzt eigentlich keinen großen Grund für Veränderungen an der Startelf, denn eigentlich ist da kaum jemand abgefallen. Das war eine durchweg überzeugende Mannschaftsleistung. Würde auch bedeuten, dass dann für Grifo erneut nur ein Platz auf der Bank bleibt. Werden Lienhardt und Ginter fit, dann müssten sie im Normalfall natürlich reinkommen und Gulde und Kübler verdrängen. Aber gesetzt ist es nicht unbedingt. Vielleicht bleiben sie auch leicht angeschlagen zunächst auf der Bank nach der Verletzung. Wie gesagt, einen Grund zur Veränderung gäbe es jetzt erstmal nicht. Ja, ich, wie gesagt, meine Prognose habe ich genannt und ich hoffe natürlich als BVB-Fan auch ein bisschen darauf, dass Freiburg jetzt sich in diesem Duell mit den Leipzigern durchsetzt. Das wäre ganz praktisch im Blick auf die Champions League Qualifikation. Leipziger Seite, da gibt's nur einen Ausfall, Stand jetzt, das ist Paulsen. Der hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, sonst sollten alle fit sein. 0-0 gegen Mainz, natürlich enttäuschend aus Leipziger Sicht. Vor allem der bärenstarke Zentner war da schuld, dass es nicht für 3 Punkte gereicht hat. Jetzt sind es 3 Punkte Rückstand auf den BVB, die bessere Tordifferenz hat man allerdings noch, deswegen alles in Schlagdistanz. Bei Leipzig kommt Haidara zurück, der war zuletzt gesperrt, gelb gesperrt, verdrängt dann Kampel wieder auf die Bank. Im Angriff rechne ich auch damit, dass Šeško wieder für Baumgartner reinkommt und in der Abwehr gibt's noch als Alternativen Chimacon und Klostermann. Zu der Formation, die es jetzt zuletzt gegeben hat, ist aber jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass sich da was ändert, denn ja, 0-0, also die Abwehr war jetzt nicht das Problem im letzten Spiel, dementsprechend muss man da jetzt einfach mal abwarten, wer da spielen darf, könnte auch gut sein, dass es bleibt wie zuletzt. Was Kaufempfehlungen angeht, auf Freiburger Seite, ja, Merlin Röhl finde ich immer gut, hat sein Potenzial schon mehrfach angedeutet, für 3,38 eine ganz gute Investition. Gulde und Kübler haben jetzt eine etwas bessere Einsatzchancen, weil sie in einem guten Spiel überzeugt haben, sind immer noch günstig, 2,5 für Gulde, 1,6 für Kübler. Wenn es bei der Dreierkette bleibt, sind auch die Einsatzchancen besser, selbst wenn dann nach und nach Ginter und Lienhardt wiederkommen. Ja, könnte man auch drüber nachdenken. Auf Leipziger Seite hingegen fallen mir Empfehlungen schwer, die sind alle recht teuer. Ihr wisst da im Prinzip alle, wer von denen was kann und ob ihr das Geld für sie ausgeben wollt. Ein richtiges Schnäppchen sehe ich im Moment nicht in diesem Team. Ich tippe, vielleicht ist da ein bisschen die Hoffnung, die aus mir spricht, ich tippe, dass Freiburg dieses Spiel 2-1 gewinnt.
Ja, ich glaube auch, dass Freiburg was holt. Ich gehe aber mit einem 1-1. Also ich bin da ein bisschen zurückhaltender, aber Leipzig lässt einfach immer wieder was liegen. Ja, also ja. Deswegen glaube ich auch wenn der BVB ein strammes Programm hat, glaube ich schon, dass Dortmund sich da dann durchsetzt. Die Leipziger einfach. Ja,
mal schauen.
So Spiele. Ich
finde es auch noch schwierig. Also,
aber ja, ich finde so.
Hängt jetzt
so
auch sehr Spiele, von dem,
ja, klar,
Ergebnis gegen Stuttgart für mich ab, jetzt am Wochenende schon.
Ja. Ja, aber da kommen wir ja gleich zu.
Ja, da kommen wir gleich zu.
No? Kommen wir erstmal zum nächsten Spiel. Union Berlin gegen den taumelnden Tabellenführer aus Leverkusen.
Ja.
Ja. 13 Punkte, aber es fühlt sich ganz unsicher an. Ne?
Ja.
Ja, also da ist eigentlich klar, dass der BVB da noch vorbeiziehen kann.
Das Vizekusen, dass das jetzt am Ende, dann merkt man ja, wie unsicher die jetzt werden, dass die jetzt das nochmal
gut lassen. Ja, schauen wir erstmal auf die Statistiken zu diesem Spiel gegen die aktuelle Top 5. Also ähnlich wie bei Freiburg ist auch bei Union so, dass es da wenig zu holen geht. Bei Union ist es sogar einfach gar nichts. 8 Duelle, 8 Niederlagen, 2:21 Tore, 7-mal torlos geblieben in den 8 Spielen gegen die Top 5 der Tabelle. Das macht jetzt nicht wirklich Mut und Leverkusen, ja, ich hatte es eingangs schon mal angesprochen, letzten 8 Bundesligaspiele gewonnen. Damit haben sie den Clubrekord eingestellt. Außerdem sind sie seit 27 Bundesligaspielen ungeschlagen. Es wäre jetzt sogar ein egalisierter Bundesliga-Rekord, wenn sie auch 28 Partien in Folge ungeschlagen blieben. Denn das ist der Bestwert für eine Serie innerhalb einer Saison. Also noch 2 Partien bei Union und dann zu Hause gegen Werder und man hätte den Bundesliga-Rekord. Ist nicht unmöglich, dass sie es schaffen, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kommen wir zum Personal bei Union. Haberer, Roussillon und Busk, die werden ausfallen. Roussillon relativ frisch mit einer Wadenverletzung. Ansonsten sind aber alle Mann an Bord. Union braucht auch noch ein paar Punkte zum Klassenerhalt, also stehen im Moment bei 29. Aber anders als bei Werder habe ich da nicht wirklich Zweifel, dass sie auch diese Punkte noch einfahren werden. Also das ist einfach unter Bielica relativ konstant. Ich glaube, Platz 8 in der Bielica-Tabelle, da habe ich jetzt nicht groß die Sorge, dass sie da noch wirklich unten reinrücken. Andras Schäfer ist nach Sperre auf jeden Fall wieder spielberechtigt. Aronson hat auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt in der Zeit der Schäfer-Sperre. Ich glaube trotzdem, gerade weil es halt gegen Leverkusen geht, dass dann der defensivere Schäfer auch sofort wieder in die Startelf rückt, dann für Aronson. Vorne im Angriff, da hat Kaufmann gespielt in Frankfurt. Für mich ein bisschen überraschend, dass er da den Vorzug für Volland erhalten hat, der jetzt zweimal in Serie auf der Bank saß. Trotzdem, ja, also es fehlt ja auch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass Volland jetzt vorne wieder rein darf. Und dann ist die Frage, Vertessen oder Hollerbach. Zuletzt immer Vertessen, aber kann auch sein, dass das wieder ein Hollerbach-Spiel ist. Bei Leverkusen eigentlich alle an Bord. Arthur wird noch nicht im Kader stehen, der hat Trainingsrückstand. Ansonsten Palacios, der ausgefallen ist, steht jetzt im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel ist ja heute am Mittwoch auf jeden Fall wieder im Kader. Auch Boniface, der gegen Hoffenheim noch nicht wieder mit dabei war, der soll im Pokalspiel wieder mit dabei sein. Also wirklich die volle Kapelle für Alonso. Das macht es für uns als Communio-Manager extrem schwer, weil wir ja schon wissen, dass Alonso mit Sicherheit wieder rotieren wird. Vor allem natürlich die Außenposition der Dreierkette und offensiv neben Wirtz und auch Schick. Ich glaube, der bleibt zunächst einmal gesetzt, auch wenn Boniface wieder da ist. Die dritte Position, da hat jetzt Hofmann gespielt. Adli und Teller sind die ersten möglichen Reihenrücker. Und spannend ist auch die Frage, ob Andrich seinen Platz behält, der wirklich richtig, also seit Palacios wieder da ist, auch nochmal einen Sprung gemacht hat, also seinen Platz da wirklich mit Zähnen und Klauen verteidigt. Ja, bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es aussieht. Ich glaube, Alonso, der kann ja rotieren. Ich denke sogar, dass das Spiel gegen Düsseldorf das sein wird, wo man die vermeintliche absolute A11 sehen wird, wie auch immer die aussieht. Das weiß im Moment nur Xabi Alonso. Und dann vielleicht es ein, zwei Wechsel gibt für die Partie bei Union, weil man darf auch nicht vergessen, nächste Woche geht es auch in der Europa League weiter, dann geht es gegen West Ham. Also die Belastung ist hoch und in der Bundesliga hat man das Gefühl, könnte man sich im Moment am ehesten mal eine Auszeit gönnen.
Ja, aber so langsam wechseln. Ich wollte auch sagen, so langsam wechselt es dann. Ne? So, erst hat man gedacht, konnte man in der Euroleague so ein bisschen die B11 bringen. Jetzt so langsam können sie in der Bundesliga die B11 bringen und sich also auf die Pokale konzentrieren.
Da gehe ich jetzt von aus. Ja. Volle Konzentration in den nächsten Wochen auf DFB-Pokal und Europa League. Also könnte natürlich dann wirklich sein, dass da mal der eine oder andere Zähler liegen bleibt und es nur einen Unentschieden oder so gibt. Aber das tut Leverkusen im Moment noch nicht weh. Ja, und ich glaube, da werden wir auch in diese Situation werden wir nicht mehr reinkommen in dieser Saison. Ja, alle, ja, allen Spaß beiseite, aber das Ding ist durch, fürchte ich.
Ja. Das Ding ist durch, ja.
Ja.
Danke, Jochen Breyer.
Ja.
Ja. Hat das ja auch mal gesagt. Darfst du nur nicht in Gegenwart von Jürgen Klopp sagen, den Satz. Ansonsten ist das okay.
Ja. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Andras Schäfer, 1,53 Millionen würde ich machen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er in die Mannschaft zurückkehrt, auch wenn Aronson Punkte gesammelt hat. Dann ist aber auch durchaus die Frage, ob dann, wenn Aronson drin bleibt, perspektivisch nicht sogar Toussaint, über den wir ja gesprochen haben, dass er jetzt eigentlich einen Stammplatz hat, da bangen muss. Aber mein Tipp ist einfach, dass Schäfer und Toussaint spielen, beide. Ja. Und dann in der Dreierkette von Union Diego Leitsch. Ja, der hat nur 4 Punkte weniger gemacht als Döki in dieser Saison, kostet aber 2 Millionen weniger, 3,09 Millionen. Das ist ein sehr guter Preis. Ja, Preis ist auch das Stichwort bei den Leverkusenern. Also da ist extrem schwer, da ein Schnäppchen zu machen. Viele gute Spieler, aber viele im deutlichen zweistelligen Millionenbereich. Da wisst ihr, was sie können. Wen man vielleicht risikomäßig mal holen könnte, das ist ein Kosunu, 3,95 Millionen. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Bundesliga vielleicht eher mal die zum Zuge kommen, die zuletzt nicht so häufig gespielt haben, dann wäre Kosunu da ein Kandidat. Ja, und wenn, dann wäre er auf jeden Fall interessant zu dem Marktwert. Aber es ist ein bisschen viel hätte, wenn und aber mit dabei. Ja, aber nur damit ihr es mal gehört habt, gibt da auf jeden Fall ein Szenario, in dem Kosunu sich lohnt. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es gibt wieder einen ganz knappen Sieg, ein 1-0 für Leverkusen. Zwischen ja. Pokal und Europa League, da wird ökonomisch gespielt.
Ja, ich glaube, es wird natürlich der Leverkusener Niedergang geht weiter. Sie gewinnen nur 3-1 diesmal.
Ja, und da muss man auch mal die Trainerfrage stellen. Ne? Ich meine, Alonso ja. Hat ja gesagt, er will in Leverkusen bleiben. Hat denn Leverkusen überhaupt gesagt, dass sie mit ihm weitermachen wollen?
Ja, stimmt. Einfach mal, so ist auch arrogant jetzt zu behaupten, ja. Ich mache weiter, als Trainer zu sagen.
Genau.
Ne? Hätte ich als Rolfes mal so gesagt, Moment.
Genau.
Erstmal die Analyse am Saisonende.
Am Saisonende setzt man sich zusammen, dann kommt alles auf den Tisch.
Mhm.
Ja. Ja, finde ich auch ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen da.
Fände ich gut, wenn jetzt einfach mal Edin Terzic schon mal so einen PK geben würde von sich aus. Also ich bin auch nächste Saison noch hier Trainer, das kann ich jetzt hier endlich sagen.
Ja, gut. Ja. Bin ich gespannt, was da so passiert. Weil er kriegt jetzt offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt durchaus auch wieder die Kurve. Ne?
Ja, das muss man sagen. Also am Ende wird es dann ja so laufen, wenn er jetzt die Champions League Quali holt und vielleicht sogar noch ins Halbfinale der Champions League einzieht, natürlich wird er dann weitermachen. Das ist klar, aber es ist interessant dann auch die Stimmung in Dortmund, ne? Dass dann doch gleichzeitig so viel Unzufriedenheit herrscht, auch nach fünf Siegen in Folge. Aber es gibt's nur in Dortmund gefühlt.
Mhm. Ja. Gut, nächstes Spiel, Mainz gegen Darmstadt, 1 von 2 Kellerduellen, die es gibt. Also die letzten 4 der Tabelle sind unter sich am nächsten Spieltag. Für mich ist das auch das Highlight. Also Mainz, Darmstadt und Köln gegen Bochum. Das sind die Spiele, ja. Auf die ich mich am meisten freue. Das ist einfach so. Die Mainzer, du hast es schon angesprochen, als wir über die Hörerfrage hatten, unter Henriksson zu Hause noch ungeschlagen. 2 Siege, 2 Remis. Das ist wirklich sehr ordentlich. Und jetzt kommt Darmstadt 98, wo Thorsten Lieberknecht einen Bundesliga-Rekord einstellen könnte, den er wahrscheinlich eher ungern hätte. Denn der wird bislang gehalten von Bernd Hoss. Hast du den Namen schon mal gehört,
Tim? Nee, tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Der war auf jeden Fall Trainer bei Blau-Weiß 90 Berlin und blieb in der Saison 86-87 21 Spiele in Folge sieglos. Das ist die historische Rekordmarke für einen Trainer, liegt in der Natur der Sache, dass sie meistens diese Serie nicht erleben, ja, weil irgendwann vorher Schluss ist. Das ist bei Lieberknecht nicht der Fall. Sollten sie Mainz nicht gewinnen, wären es 21 Partien für Lieberknecht. Schauen wir auf die Mainzer, da fehlen Bell und Leitsch weiterhin. Nelson Weiper dürfte dafür sein Kader-Comeback geben. Das hat gegen Leipzig noch nicht geklappt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass er wirklich die prognostizierte Ausfallzeit halbiert hat. Also das soll es auch geben. Hat er noch nicht für den Kader gereicht. Das soll jetzt aber am Wochenende der Fall sein. Ist auf jeden Fall eine interessante Option von der Bank für die Mainzer. Da haben sie nochmal wen, der durchaus weiß, wo die Hütte steht. wird da aber im Moment nicht beginnen. Ajorg, haben wir bei der Hörerfrage drüber gesprochen, durfte zuletzt beginnen, vorne im Zentrum. Das lag jetzt aber auch so ein bisschen dran, dass Lee auf der Bank saß, wo jetzt Henriksen sich aber schon relativ klar geäußert hat, dass das der Länderspielreise geschuldet war, dass er einfach zu viele Reisestrapazen hatte und deswegen auch mal eine Pause bekommen hat, dass er jetzt gegen Darmstadt dann wieder von Beginn an spielt. Vermutlich für Onisivo. Es könnte aber auch eben Ajorg treffen und Onisivo rückt vorne rein. Außerdem eine andere Variante, wie Ajorg auf die Bank rücken könnte, wäre, wenn Gruder mal wieder beginnen darf. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, als spielstarker Spieler gegen tiefstehende, vermutlich tiefstehende Darmstädter, dass du da einen Gruder haben willst, der mal eine überraschende Aktion hat. Also das wären die Offensivaktionen. Option. Also für Ajorg wird die Luft so ein bisschen dünn, weil er eben auch nicht mit dem abliefert, was ihn ja mal den Spitznamen Torstorch eingebracht hat. Lang ist es her. Ja, jetzt ist er wirklich nur noch der Stolperstorch. Ja, deswegen wäre meine Vermutung eigentlich, dass Lee und Gruder hinter Burkhardt spielen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das relativ gut funktioniert. Wenn wir weiter nach hinten schauen, Gila Wugi hat Chor vertreten in der Dreierkette und hat das sehr gut gemacht. Also 0-0 gespielt, klar auch, weil Zentner wirklich einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat, aber die gesamte Defensive hat eigentlich gut gestanden. Deswegen bin ich mir auch nicht wirklich 100% sicher, dass Chor automatisch wieder reinrückt. Vandenberg musste rechts in der Dreierkette spielen. Da haben wir ja zuletzt immer häufiger gesagt, na, eigentlich sieht es in der Mitte besser aus. Zumindest in Leipzig hat er diese Position relativ gut gespielt. Schauen wir auf die Schienenposition. Da hat Widmer zuletzt zweimal draußen gesessen. Vene und Cassie haben in Leipzig gespielt und das Rollen vertauscht, wenn man so will. Cassie, der sonst über die linke Seite kommt, hat rechts gespielt. Vene, der beides spielt bei Mainz, hat aber in dem Fall dann über links gespielt. Also in der Zusammensetzung mit Vene und Cassie in der Startelf hätte man eigentlich damit gerechnet, Cassie links spielt. Finde ich ganz interessant, weil Cassie eigentlich relativ gesetzt bei den Mainzern, wenn er jetzt auf der rechten Seite spielt, dann wird es schwer für Widmer wieder reinzukommen. Also generell könnte ich mir auch vorstellen, dass es da bei Cassie und im Vene auf den Außen bleibt. Vielleicht dann aber auch wieder zurück gewechselt. Cassie links, im Vene rechts. Das könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Auf der anderen Seite bei den Darmstädtern, Gyasula, der für Gelb gesperrt, Melem, Hornby und Nürnberger sind noch verletzt. Außerdem Holland und Pfeiffer, die beide die Partie in Bochum verpasst haben, die sind noch fraglich, Holland hat Adduktorenprobleme, Pfeiffer ist krank. Die Darmstädter mit einem moralischen Sieg in Bochum, aber ihr habt es eingangs bei den Statistiken gehört, der zählt dann eben auch nur einen Punkt und gilt nicht als echter Sieg, aber nach 0-2 da nochmal zurückzukommen, das verdient schon Respekt, aber sie müssen einfach mal wieder gewinnen. Ja, und das Verrückte ist ja, sollten sie jetzt wirklich in Mainz gewinnen, dann wären sie auf einmal wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Also zumindest punktemäßig könnte man bis auf 3 Punkte an die Mainzer heranrücken. Hat noch das Torverhältnis, darüber wird man es nicht mehr regeln können. Da bräuchte man schon Schützenfest in Mainz. Und trotzdem muss eigentlich innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft der Gedanke da sein, da geht noch was. Ja, also das ist doch noch nicht vorbei. Ne? Personell,
das Ding ist noch nicht durch.
Nee, genau. Personell ist interessant, Bader, der hat sein Comeback gegeben als Joker. Jetzt wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass er mal wieder beginnen kann auf der rechten Seite. Also das halte ich auf jeden Fall für eine Option. Clara und Isherwood, die haben sich in der Innenverteidigung festgespielt. Und dann ist die Frage, wie das Mittelfeldzentrum besetzt wird. Da haben in Bochum Gyasula und Justwan gespielt, weil eben Holland auch noch ausgefallen ist. Jetzt fällt Gyasula auf jeden Fall sicher aus. Da sind dann die ersten Nachrücker für mich Franjic oder auch Kempe. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Justwahn wieder auf den Flügel geht, weil da hat Manu, der durfte da beginnen, nicht wirklich überzeugen können. Und das heißt, dass dann Holland, wenn er denn fit ist, dann für Manu reinrückt und Justwahn geht auf den rechten Flügel. Das halte ich für die wahrscheinlichste Variante. Sollte Holland dann noch einmal ausfallen, dann ist es eben entweder wieder Manu auf dem Flügel oder aber Franjic und Kempe bilden die Zentrale. So würde ich das analysieren bei den Darmstädtern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Leandro Barrero finde ich interessant bei den Mainzern. 3,3 Millionen ist sein Marktwert. Wir haben das Mainzer Restprogramm schon angesprochen. Da hat er wirklich noch einen guten Preis. Immer mal wieder für ein Tor gut. Warum jetzt nicht? Heimspiel gegen Darmstadt gibt schlechtere Spiele, um mal wieder zu treffen. Auf Darmstädter Seite Bader für 610.000. Sollte er jetzt den Stadtplatz wieder bekommen, ist das ein Schnäppchen. Und auf jeden Fall Willemsson für 1,71 hat sich vorne festgespielt. 46 Punkte hat er erst gemacht in dieser Saison, aber hat auch nicht so viel Spielzeit bekommen. Zuletzt hat er getroffen in Bochum. Und wer sowieso immer mal wieder hier von uns erwähnt wurde, weil er eine gute Empfehlung ist, Julian Justwahn, 2,59 Millionen, 7 Punkte in Bochum ohne Tor. Also der ist wirklich richtig spannend. Tim Skarke hatte ich letzte Woche in meiner Top 3, ist eine Dauerempfehlung für unter 5 Millionen. Daran ändert sich auch für diese Partie nichts. Ich glaube allerdings, dass, Lieberknecht, ich muss nochmal hochscrollen, wie Bernd Hoss, ja, mit Bernd Hoss gleichziehen wird. Und es gibt einen Mainzer Sieg, es gibt 2-1.
Ja, ich bin auch bei einem Mainzer Sieg. Ich gehe noch ein bisschen höher. Ich sage, es gibt ein 3-2.
Okay, dann kommen wir direkt zum nächsten Kellerduell. Thematisch sind wir also jetzt ganz weit unten angekommen. Nach Mainz gegen Darmstadt gibt es den ersten FC Köln gegen den VfL Bochum. Die Kölner historisch sehr gut gegen den VfL, nur 2 der 31 Bundesliga-Heimspiele gingen verloren. Das war aber 0-2 unter anderem in der letzten Saison, war ich im Stadion. Ja? Also ich kann alle FC-Fans beruhigen, ich werde nicht im Stadion sein am Samstag. Und dann gab es im April 2004 ein 1-2, damals ist man abgestiegen. Also 2004 war eine Abstiegssaison für den FC, also das sollte sich jetzt nicht wiederholen, natürlich aus Kölner Sicht, die Hälfte der Duelle gegen Bochum gewonnen haben oder mehr als die Hälfte, 33 von 63. Unter allen anderen aktuellen Bundesligisten ist das nur gegen Darmstadt so, dass die Kölner mehr als 50% der Spiele gewonnen haben. Die Bochumer aber zuletzt, ja, gegen den historischen Trend seit 4 Bundesliga-Duellen ungeschlagen gegen den FC, wobei man sagen muss, 3-mal gab es davon einen Unentschieden, dann eben der Sieg letztes Jahr auswärts. 5-mal in Folge übrigens Bochum noch nie gegen Köln ungeschlagen geblieben, beziehungsweise FC noch nie 5 Spiele sieglos gegen Bochum. Statistisch gesehen müsste es also eigentlich einen Heimsieg geben. Wer darf denn da mitmachen und wer nicht? Tim, bring uns mal auf Stand.
Ja, bei den Kölnern dürfen Kilian, Diehl und Uth nicht mitmachen, die fehlen weiterhin. Ansonsten sollte das Personal unverändert sein. Der FC zeigte sich ja zuletzt beim 1-1 in Augsburg durchaus verbessert gegenüber der Blamage gegen Leipzig. Ich rechne daher nach 4 Änderungen zuvor, diesmal mit maximal 3, eher 2 Änderungen. Klar ist, dass Finkgräfe, wenn er fit ist, wieder reinkommt. Zuletzt kam er zur Pause für Paccarada. Jetzt ist er natürlich wieder in der Startelf gesetzt. Mögliche weitere Änderungen wären vielleicht Meiner für Alidou oder Martel für Hussein Basic. Kann aber auch sein, dass Schulz dann nochmal den gleichen Spielern eine Chance gibt. Ist nach der Leistung jetzt auch durchaus eine Option im Angriff. Leicht angeschlagen waren jetzt Selke und Adamian. Die haben ansonsten ein ordentliches Sturmduo gebildet. Selke hat wieder getroffen. Deswegen sollten die beiden auch zusammen stürmen dürfen gegen Bochum. Bei Bochum fehlen weiter Esser, Quateng, Tiede und Tolba. Zurück im Kader sollte Oermann sein. Ob er dann direkt spielt, werden wir sehen. Denn nachdem es zuletzt nicht lief, haben in Bochum ein paar Spieler die Chance bekommen, die es zuletzt schwer hatten. Felix Paslak durfte nach längerer Zeit mal wieder starten, hier rechts hinten. Auch Hofmann war drin für Broschinski. Du hast es schon angedeutet, doppelt getroffen. Der hat seinen Startelfplatz damit also jetzt erstmal zementiert. Obwohl es gegen Darmstadt nur zu einem 2-2 reichte am Ende, gab es eigentlich wenige Spieler, die da leistungstechnisch jetzt nicht überzeugt haben. Insgesamt eine ganz gute Leistung. Ich könnte mir durchaus eine unveränderte Startelf vorstellen. Deshalb Oermann wäre ja am ehesten jemand, der Paslak wieder verdrängen könnte. Aber nachdem Paslak jetzt die Chance bekommen hat, denke ich, wird er sie auch erneut bekommen. Vielleicht sonst eine Option, der Letsch-Liebling Matthäus Bero ist nach Knieproblemen wieder da, könnte sich aufdrängen, aber ich denke, er kommt erstmal von der Bank. Dementsprechend wird sich die Startelf, denke ich, sehr an der orientieren von der vergangenen Woche. Meine Kaufempfehlung, klar, Finkgräfe auf Kölner Seite hat in der Saison den Durchbruch geschafft. Ich rechne auch damit, dass er bei einem Kölner Abstieg in der Bundesliga bleibt. Da wird sich schon ein Interessent finden.
Ja, meinst du?
Ja, ich glaube schon. Ich sehe ihn sehr positiv.
Ich sehe ihn auch positiv, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass... Ich glaube, er geht mit in die zweite. Ja, der FC, das ist ja das Problem mit der
Ja, die dürfen Sperre. Verpflichten, klar. Ja, ja. Ja,
die können eigentlich einen Spieler wie Finkgräfe, der ja auch noch mit Sicherheit einer der ist, der am wenigsten kostet, den FC.
Klar, den kaum wollen sie nicht abgeben. Nee. Aber wenn sie Geld, wenn man jetzt jemand ein bisschen Geld bietet, dann kann es der FC wahrscheinlich beim Abstieg auch schwer ablehnen. Ne?
Das stimmt, aber ich meine, wie viel meinst du, rufen die auf für Finkgräfe? Ich weißt du, ob du jetzt als, wenn da jetzt jemand kommt und sagst, wir bieten dir 4 Millionen oder 5 Millionen, dann würdest du vielleicht unter normalen Umständen sagen, ja, aber im Moment, also das
stimmt, die Situation ist schwer.
Ich weiß halt nicht, ne, ob Finkgräfe auch da so ein bisschen dieses Gefühl hat, hier habe ich den Durchbruch geschafft. Und Poldi ist auch ein Jahr in die zweite Liga gegangen.
Möglich wäre es. Also ja. Köln wäre es zu wünschen, denn ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Also das ist ein Spieler, der mir gefällt. Ja, ich finde ihn deshalb für 2,15 Millionen eine gute Option für die Abwehr und für den Sturm. Selke hat direkt getroffen, nachdem er in die Startelf gerückt ist, gegen Bochum. Kann man auch nochmal treffen, denke ich. Daher für 4,1 auch eine Option. Günstiger als Stürmer ist noch Hofmann auf Bochumer Seite. 2,5 Millionen. Ihr alle wisst, wie schnell der Wert bei Stürmern steigt. Deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, dann holt euch den.
Ja, letzte Woche 1,5. Ich bin fast überrascht, wie dass er nur 1 Million gestiegen ist, ehrlich gesagt.
Ja. Und da geht bis zum Wochenende, wird da schon noch einiges draufkommen. Auch Anvi Ajay finde ich interessant für 2,35 und ja, Felix Paslak für 340.000 kann man den gerade günstig abstauben. Falls er sich jetzt mal wieder durchsetzt und drin bleibt, bekommt ihr dann recht günstigen Abwehrspieler. Mein Tipp für dieses Spiel ist, es gibt keinen Sieger. 1:1.
Ja, ich bin jetzt einfach mal optimistisch, sagt der FC gewinnt 2:1. So. Ich habe letzte Woche auch das 1:1 in Augsburg getippt. Habe ich dem Timo Schulz und dem FC vertraut. Das mache ich jetzt einfach nochmal. Ja? Warum nicht?
Dein Vertrauen in den FC.
Ja, Vertrauen würde ich es jetzt nicht nennen, aber eine gewisse Hoffnung da. Kommen wir zum nächsten Spiel. Heidenheim empfängt den FC Bayern. Die Heidenheimer haben in diesem Jahr, also seit der Winterpause, erst ein einziges Mal gewonnen. Hast du eine Idee, gegen wen?
Gegen wen Heidenheim gewonnen hat? Bremen?
Ja, korrekt. Ja, also 1 von 11 Spielen. Das war in Bremen. Das konnte Heidenheim gewinnen. Aber sie haben noch seltener verloren als die Bayern. 3 Niederlagen nämlich auch nur. Und die Bayern haben schon 4-mal verloren seit der Winterpause. Also es klappt nicht mehr so richtig mit den Siegen bei den Heidenheimern. Aber immerhin ist man auch schwer zu bezwingen. Und so nähert man sich wie das Eichhörnchen in Richtung Klassenerhalt. Insgesamt schon 5 Bayern-Niederlagen übrigens in dieser Bundesliga-Saison, also 1 vor der Winterpause und 4 danach. Mehr Niederlagen gab es zuletzt 2011, 2012. Wer ist da Meister geworden?
2011, 2012, ja. Borussia Dortmund.
Ja, wiederholt sich die Geschichte jetzt. Ja? Kann natürlich sein.
Schön wär's.
Dann gibt es ein Jubiläum, was bevorsteht. Thomas Müller steht vor seinem 700. Pflichtspiel für die Bayern. Ja, also und wohlgemerkt nur für die Bundesligamannschaft der Bayern. Er hat ja auch in der dritten Liga schon gespielt, die zählen da nicht mit rein. Aber diese Marke hat vor ihm nur Sepp Maier geknackt. Also Thomas Müller, der ewige Müller. Schauen wir aufs Personal. Bei Heidenheim, Dovedan, rote Karte abgeholt in der Nachspielzeit in Stuttgart. Nicht besonders clever, 2 Spiele gesperrt. Keller und Kenai sind verletzt. Beck ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen. Ansonsten sind aber alle wieder mit dabei. Heißt auch Maloney, der ist schon letzte Woche in Stuttgart in den Kader zurückgekehrt, ist da als Joker gekommen. Ich rechne jetzt eigentlich damit, dass er Teuerkauf ersetzt und neben Schöppner auf die Doppelsechs rücken wird. Die Heidenheimer in Stuttgart haben zwar spät den Ausgleich bekommen, trotzdem der nächste Eichhörnchenpunkt Richtung Klassenerhalt, auch wenn die Siege jetzt nicht mehr so leicht fallen. wie noch vor der Winterpause, aber mit dem kompletten Offensivtrio, da hat man auch das Gefühl, es geht immer was. Beste und Dingschi jeweils als Vorlagengeber für Kleindienst, der, ich ziehe mal eine Kaufempfehlung vor, einfach nur 4,8 Millionen kostet. Was ist da los? Ja, also verstehe ich nicht. Kleindienst auf jeden Fall ein guter Stürmer für euer Communio-Team und er hat auch jetzt seine Zulieferer wieder mit dabei. Dingsche Personalie haben wir bei Werder schon angesprochen. Ich halte den Verbleib in Heidenheim auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, da sind einfach jetzt schon andere Clubs im Rennen, die vielleicht ein bisschen mehr anzubieten haben, monetär und auch was die sportliche Perspektive angeht. Das wäre so mein Tipp. Und damit meine ich jetzt nicht Spielzeit, sondern dass man sich in der Tabelle vielleicht eher ein bisschen nach oben als nach unten orientiert. Mhm. Bei den Bayern, Boye und Saar, die werden ausfallen. Masraoui setzt im Moment krank mit dem Training aus, aber alles keine Kandidaten für die Startelf. Und generell, ja, muss man schon fragen, was ist das für eine komische Bayern-Saison? Also wir haben gerade gehört, 5 Niederlagen gibt es nicht so häufig und dann hat man noch zu Hause gegen den Lieblingsgegner verloren. Du hast ja letzte Woche, nee, vor 2 Wochen, Tim, ne, wolltest ja alle Bayern-Spieler empfehlen, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind, eben wegen diesem Spiel gegen Borussia Dortmund.
Ja.
Gut. Und Kimmich macht trotzdem 9 Punkte, ja, als bester Rechtsverteidiger der Welt. Offensichtlich. Mhm. Zumindest, wenn man Herrn Sofascore fragt. Ja, aber ansonsten war das so ein bisschen mau. Man hatte wirklich das Gefühl, dass die Spannung fehlt, weil eben der Glaube nicht da ist, dass man noch Meister werden kann. Vielleicht auch hängt das zusammen damit, dass irgendwie Hoffenheim das ganze Spiel führt und du denkst, gewinnen wir, sind wir wieder 7 Punkte dran und dann hast du gerade mal nicht hingeschaut und dann steht es 2-1 für Leverkusen in den letzten 5 Minuten. Ja, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass irgendwie die Einstellung nicht so richtig da war gegen Dortmund. Das ist das, was Thomas Müller und Thomas Tuchel nach dem Spiel angesprochen haben. Jetzt sieht es so aus, dass man sich mit Sicherheit einspielen will für Arsenal. Ich erwarte also deshalb auch nicht allzu große personelle Experimente von Thomas Tuchel in Heidenheim. Pavlovic, denke ich, dass er wieder zur Verfügung steht und dann auch seinen Platz zurückbekommt, neben Goretzka rückt, für Leimer in die Startelf kommt. Spannend wird es auf der linken Seite. Ich habe ja da so ein bisschen gedacht, Alphonso Davies, den muss man eigentlich wieder in Form bringen, weil er dann, wenn er in Form ist, ein sehr, sehr guter Linksverteidiger ist. Aber dieses mit in Form bringen scheint einfach nicht zu klappen. Ja, also wirklich ein schwaches Jahr von Alphonso Davies. Hätte ich so gar nicht erwartet. Ja, ich fand, der war einfach immer sehr konstant gut eigentlich unterwegs. Guerrero wäre derjenige. Da ist ja die Frage, ob er die Lösung ist auf der Linksverteidigerposition. Im System dauerhaft mit Viererkette.
Nicht. Also das hat man ja auch gesehen zu Dortmunder Zeiten. Guerrero kann einiges, aber er ist halt auch oft genug ein bisschen Larifari unterwegs, oder versucht zu viel dann mit seiner schönen Technik zu machen. Das ist, für mich ist Guerrero auf jeden Fall auf Dauer kein Bayern-Stamm-Linksverteidiger. Das ist klar, jetzt mal zwischendurch vielleicht, aber zur neuen Saison brauchen sie da dann, wenn Davies
Benzebaini vielleicht?
Benzebaini, ja.
Für die linke Seite?
Wäre Bayern sicherlich ab 20 Millionen gesprächsbereit.
Ja. Nee, ich meine, klar, wird man ihn ungern verlieren, aber wenn dann ein Angebot kommt, muss man sprechen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, also Linksverteidigerposition ist eine Baustelle bei den Bayern. Auch im Hinblick dann auf das Arsenal-Spiel. Deswegen bin ich wirklich neugierig. Mein Tipp wäre, dass Guerrero sich jetzt mal wieder versuchen darf.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Aber ob das defensiv die Lösung ist. Wer da zuletzt auch ein bisschen gewackelt hat, das ist Eric Dier. Ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt vielleicht dann doch nochmal zum Wechsel kommt. Kim oder Upamecano. Kim sicherlich die wahrscheinlichere Variante als Linksfuß. Und dann ist vorne die Frage, ob Gnabry mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen soll. Ist ja eigentlich London-Experte. Nicht nur selbst bei Arsenal gespielt, hat ja auch da alles kurz und klein geschossen. Ich glaube, in einer Saison mal mehr Tore gegen Londoner Clubs gemacht als in der Bundesliga. Also gefühlt zumindest. Ja, möglich. Coman glaube ich eher dann nicht so dran, es sei denn, Sané braucht eine Pause, also da lief es zuletzt halt auch nicht mehr so und das Knie macht immer wieder Probleme. Ja, also schwierig, das so 1:1 vorherzusagen, aber ich glaube schon, dass Tuchel jetzt das Team sehen will, was dann auch gegen Arsenal spielt mit 1-2 Ausnahmen. Ja, also Müller kann er jetzt auch mal von der Bank bringen und er kann dann gegen Arsenal beginnen. Ja, aber beim Gnabry zum Beispiel, wenn er jetzt nicht startet, startet er auch gegen Arsenal nicht, wäre meine Vermutung. Ja. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Kleindienst habe ich schon gesagt. Für 4,8 Millionen, außerdem Meloni, 680.000 wird seinen Stammplatz zurückbekommen, ist maximal solide, was die Punkte angeht. Aber das für diesen Marktwert, wenn ihr gerade Probleme habt mit Sperren und Verletzungen, ist Meloni jemand, da braucht ihr nicht viel investieren und habt einen Startelf-Spieler. Auf Bayern-Seite Kim 4,28 Millionen und Upamecano 2,66 Millionen. Unsicher, was die Spielzeit angeht. Und trotzdem würde ich vielleicht, wenn jetzt nicht gerade die Alternativen, die total sicher sind, auf dem Markt sind, mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht sogar eher noch bei Min Jae Kim. Bei ihm kann ich mir sogar vorstellen, dass es einfach dann auch da wieder eine Wachablösung gibt. Und er dann bis Saisonende auch dran da. Ich meine, das ist halt das Problem mit diesen Spielern, die irgendwie unter 70 Millionen kosten. Ja, da stellt sich irgendwann auch die Qualitätsfrage.
Das war, ja.
Ja, 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 gut.
Siehst ja, was passiert mit, ich habe jetzt gerade gelesen, so ein Brian Zaragoza wird jetzt schon über eine Leihe nachgedacht. Man hat ihn extra früher verpflichtet, aber ja, der war dann wohl zu günstig.
Ja, das ist auch wirklich. Ja, aber so ist das. Das Gute ist ja, man fällt weich bei den Bayern. Ist ja nicht so, dass es da die Sorge gibt, dass sie sich jetzt finanziell dadurch überhoben haben. Ja, das ist da sicherlich das Problem. Da hast du natürlich vollkommen recht. Wäre im Sommer sicher gekommen, man hat dann nochmal, weiß ich nicht, 12 Millionen oder so reingeschossen, um ihn ein halbes Jahr früher zu holen. Ich glaube,
früher waren es nur 4 Millionen, aber ja, hat dann auf jeden Fall dann nochmal damit den Abstieg von Granada besiegelt, den dann gar nichts mehr geschafft haben seitdem, aber ja.
Saragossa spielt gar nicht, ja, es ist ein Träumchen, ja. Guerrero 6,17 Millionen, wenn er sich den Stammplatz jetzt schnappen kann von Davis, im Saisonfinale, dann ist er auf jeden Fall ordentlich. Problem natürlich seine Verletzungsanfälligkeit. Also nur weil er dann spielt, weiß man natürlich nicht, ob er das bis Saisonende durchhalten kann. Aber ich fände es auf jeden Fall durchaus spannend. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, zweimal in Folge wird ihm nicht komplett die Spannung fehlen, den Bayern. Ich gehe hier mit einem 3-1 Auswärtssieg.
Ja, Heidenheim ist ja zu Hause gar nicht mal so übel und ich habe gedacht, es wird was komplett Wildes einfach, weil Bayern jetzt von der Rolle ist. Wir wissen, die Meisterschaft ist weg. Ich sage, es wird ein wildes 3-3.
Okay, und jetzt kommen wir zum Topspiel, Tim. Wir haben es ab und zu schon mal angesprochen im Vorbeigehen. Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Die Dortmunder erstmals seit über einem Jahr wieder 5 Pflichtspielsiege in Serie. Außerdem von den letzten 16 Partien in allen Wettbewerben nur eine einzige verloren. Und das war zu Hause gegen Hoffenheim. Muss man auch nicht zwingend verlieren, sage ich jetzt mal so. Auch nee. Wenn ich mich an diese spezielle Partie erinnere, steht das nach dieser Partie auch auf jeden Fall als Fazit. Die Stuttgarter in den letzten 9 Bundesligaspielen 7 Siege, 2 Remis, das ist eine bärenstarke Serie, außerdem die letzten 4 Auswärtsspiele alle gewonnen. 5 Auswärtssiege in Serie haben die Schwaben in der Bundesliga übrigens noch nie geschafft. Da könnte man also einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen und trotzdem, trotz dieser atemberaubenden Serie, hat man so ein wenig Sorge, oder zumindest ich als Außenstehender, ich fände es super, wenn Stuttgart nächstes Jahr Champions League spielt und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen. Sie haben im Moment 7 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Aber sollte jetzt Dortmund gegen Stuttgart gewinnen, dann könnten die natürlich verkürzen. Dortmund wäre bis auf 1 Punkt ran, Leipzig könnte bis auf 4 Punkte rankommen. Und dann wäre so ein Szenario, wo Stuttgart doch nochmal so ein bisschen die Flatter bekommt, denkbar. Ja, aber ich will da jetzt nicht verfrüht unken. Aber ich drücke auf jeden Fall im Kampf um die Champions League den Stuttgartern die Daumen. Du naturgemäß eher dem BVB, würde ich jetzt mal vermuten.
Das kann man durchaus so sagen,
ja. Ja, die müssen einen schweren Schlag verkraften, was das Personal angeht. Ich weiß nicht, wie sie es auffangen werden. Du wirst es uns aber mal erklären.
Ja, bittererweise Benze Baini. Saison aus, das war ja schon klar. Ja. Ich denke, man kann das mit Matzen ganz gut auffangen.
Meinst du?
Dass er jetzt nicht so.
Aber gerade in der Champions League, das sind ja die Spiele, für die man, dachte ich, auch Benze Baini so ein bisschen geschont hat, so ab Viertelfinale.
Ja, das stimmt, ja. Da fehlt er jetzt. Also ich fände es schon schön, ihn als Alternative zu haben, sodass man Matzen nicht immer über 90 Minuten jagen muss in jedem Spiel, aber Ja, jetzt ist es halt so.
Gut, Riasson kann ja auch links spielen und dann kommt Wolf Not, rein. Ne? Und ob Wolf Not schlechter ist als Bensebaini, das ist auch eine offene Frage.
Zur Not geht das auch so. Zur Not könnte auch Wolf mal auf links spielen. Also ein bisschen kriegt man es wahrscheinlich dann überbrückt. Fraglich noch Kobel und Mahlen, die beide letztes Mal wieder ausgefallen sind. Oder bei Kobel ist es wieder, bei Mahlen jetzt nicht unbedingt. Es heißt aber, Kobel ist wohl wieder im Training, soll fit werden. Bei Mahlen, der hatte gestern noch nur individuell trainiert, muss man jetzt mal den Rest der Woche abwarten. Wenn Kobel fit ist, steht er natürlich im Tor. Und bei Mahlen, ja, normalerweise auch, aber Adeyemi hat ja gegen die Bayern mit einem Tor Eigenwerbung betrieben, ist in letzter Zeit auch wieder im Aufwind. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch startet und Mahlen erstmal komplett fit wird und erstmal von der Bank kommt und dann auch nächste Woche gegen Atletico in der Champions League wieder gebraucht wird. Deswegen sollte man ihn auch erstmal komplett fit werden lassen. Wieder zurück ist auch Marcel Sabitzer nach abgesessener Rotsperre. Der konkurriert dann mit Felix Metscher um einen Platz in der Startelf. Der Rest sollte eigentlich unverändert sein. Hummels hat sich ja jetzt auch sehr stark nochmal aufgedrängt und Süle wieder vorerst verdrängt aus der ersten Elf. Ich weiß nicht, wie Terzic da plant, ob er jetzt auch mal ein bisschen Rotation vorhat oder ob jetzt Hummels auch durch alle wichtigen Spiele erstmal durchgejagt wird und dann, wenn er dann in der Bundesliga sich seine fünfte Gelbe abholt, dann wieder durch Süle ersetzt wird. Das ist natürlich auch eine Variante. So ungefähr dürfte das personell beim BVB aussehen, der ja im Moment ein Spiel nach dem nächsten gewinnt und man hat trotzdem das Gefühl, die Stimmung wird erst so leicht besser jetzt durch den Sieg gegen die Bayern. Trotzdem sind alle immer noch, sind viele BVB-Fans immer noch so drauf, dass sie sagen, ja, überzeugend ist es oft nicht, was der BVB anbietet oder es ist nicht so schön, es ist halt sehr viel, man geht mehr über den Kampf, aber am Ende, wenn es die Punkte bringt, ist doch auch vollkommen egal. Muss man auch mal ehrlich sagen, wenn man in die Champions League kommt und dann damit am Ende ja sich auch noch bis ins Viertelfinale oder gar Halbfinale der Champions League befördert, dann soll es doch allen recht sein. Beim VfB ist der Fußball meistens schöner, aber ob er dann am Ende auch erfolgreicher ist am Saisonende als der BVB, werden wir sehen. Bitter jetzt vor diesem Duell, dass Abwehrchef Anton gelb gesperrt ist. Das tut natürlich weh, da auch noch Zagadou und Rouault als Alternativen in der Innenverteidigung nicht zur Verfügung stehen. Auch Nathai und das Talent Di Benedetto sind weiter verletzt. Ja, der sehr sonst so souveräne VfB hat mal gewackelt in Heidenheim, am Ende aber immerhin doch den Punkt geholt. Klar ist, dass Carazor, der zuletzt angeschlagen war und deshalb nicht in der Startelf stand, wieder zurückkehren wird. Das sollte dann auch mehr Stabilität geben in diesem Duell. Dahoud ist dann derjenige, der wieder auf die Bank müsste. Sollte es bei der Viererkette bleiben, dann dürfte Stergio den Platz von Anton einnehmen. Viel mehr Wechsel erwarte ich dann auch nicht, rein theoretisch. Eine etwas defensivere Variante wäre natürlich möglich in Dortmund, entweder indem man Stenzel rechts hinten aufstellt und den Wagnermann nach vorne schiebt. Dann wäre Mio zunächst auf der Bank oder auch eine Umstellung auf Dreierkette wäre möglich. Dann könnte zum Beispiel Mittelstädt in die Dreierkette rutschen und Führig dann auf der linken Außenbahn spielen. Auch die Variante ist in Dortmund nicht unwahrscheinlich. Ich würde beim BVB, wenn es um Spielerempfehlungen geht, mal Felix Nemetscher nennen, der ja lang gefehlt hat, aber in der Endphase der Saison mit seiner Spielweise, denke ich, auch noch sehr wichtig werden kann für den BVB. Da würde ich bei 4,4 Millionen schon ins Grübeln kommen, ob ich mir den mal zulege. Riasson finde ich grundsätzlich immer eine Bank. 5 Millionen kostet er zwar, hat gegen die Bayern getroffen, aber es ist jemand, den ich immer gerne empfehle. Auf Stuttgarter Seite gibt's
Eine Frage, weil du Metscher gerade angesprochen hast, Tim. Hältst du es auch für möglich, dass Metscher und Sabitzer spielen und Can auf die Bank gehen?
Das fände ich ein bisschen zu offensiv. Ich kann mir vorstellen, also Can ist nicht immer überzeugend, aber ein Mittelfeld mit einem Metscher, Sabitzer und Brandt finde ich zu offensiv. Also ich würde sagen, Can muss da schon drin bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwischendurch mal ein Spiel hat, wo man sagt, vielleicht kommt Brandt mal von der Bank, so wichtig er auch ist, aber er ist auch nicht in jedem Spiel jetzt jemand, der im Moment die Sterne vom Himmel spielt, muss man auch dazu sagen. Vielleicht kommt das mal nach Gegner, aber ansonsten sind Sabitzer und Metscher Kandidaten für die gleiche Position, Stand jetzt. Okay. Meiner Ansicht nach.
Ja.
Bei Stuttgart war ich noch. Da gibt's einen recht sicheren Starter, Stergio, für 500.000. In Dortmund natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, so einen Innenverteidiger zu holen. Man könnte drüber nachdenken, dass Dahoud vielleicht gegen den Ex-Club besonders motiviert ist, kostet 3 Millionen, aber wahrscheinlich kommt er von der Bank. Ansonsten habe ich jetzt auch keinen besonderen Geheimtipp für euch bei den Stuttgartern ist ähnlich. Da wisst ihr eigentlich doch, wer spielt und wie die Startelf aussieht. Ich bleib mal bei meinem Ergebnistipp mir selbst treu, denn ich bin eigentlich kein abergläubischer Typ, aber ich habe die letzten Wochen immer getippt, dass Dortmund nicht gewinnt. Und sie haben jedes Mal gewonnen. Deswegen tippe ich jetzt auf ein 2-2.
Okay, ich glaube, Dortmund gewinnt und ich gehe hier mit einem 2-1. Was aber nicht heißt, dass ich den VfB unterschätze, aber im Moment habe ich einfach das Gefühl, dass Dortmund Wege findet, Spiele zu gewinnen.
Den Eindruck hat man.
Ja, vielleicht dieses Unentschieden gegen Heidenheim so einen leichten Denkprozess in Gang setzen könnte beim VfB. Ja, aber da warten wir mal das Wochenende ab.
Apropos Denkprozess. Ich denke auch, dass beim BVB sowas eingesetzt hat durch die Nationalmannschaftsnominierung. Also ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, dass da nur Füllkrug nominiert wurde zuletzt und dass die Herren Hummels, Schlotterbeck, auch jetzt ein Matcher, der natürlich noch nicht erwarten konnte, dabei zu sein. Aber dass die deutschen Nationalspieler im Team Brandt auch nochmal zeigen wollen vom Turnier, was sie können, und sollte dann jetzt tatsächlich eine Champions League Quali bei rumkommen. Oder, wie gesagt, ich träume weiterhin davon, gegen Atletico ist es auch möglich, das Halbfinale zu erreichen.
Absolut.
Dann ist es natürlich ein gutes Argument zu sagen, so jemand müsste dann auch beim Turnier dabei sein, der so weit in der Champions League kommt und der dann in der Liga am Ende vielleicht doch vor Leipzigern und Stuttgartern landet. Mal sehen.
Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir rein in den Sonntag, da geht es ja erstmal ruhig los, sage ich mal. Wer Samstagabend weg ist, kann dann ruhig am Nachmittag chillen mit Hoffenheim gegen Augsburg. Hoffenheim zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison 3 Spiele in Folge verloren. Am letzten Spieltag muss man aber sagen, da war man wirklich nah dran, die Mannschaft zu sein, die diese Leverkusener Serie bricht. Und am Ende stand man dann mit ganz leeren Händen da. So kann es manchmal gehen. Augsburg seit 5 Bundesligaspielen hingegen ungeschlagen. Erst 4 Siege, zuletzt das 1-1 gegen Köln. Das ist enttäuschend, aber die Erklärung hat einen Namen und der ist Demirovic. Der hat gefehlt und das macht bei den Augsburgern dann offensichtlich schon einen Unterschied. FCA, aber 4. der Rückrundentabelle, also Respekt, 18 Punkte geholt. Übrigens mehr Punkte in diesem Zeitraum als Bayern oder Leipzig. Ja, also da kann man nur den Hut ziehen vor dem, was die Augsburger abreißen in dieser Rückrunde. Wenn wir auf die Personalien schauen, bei den Hoffenheimern Berisha und John, die werden ausfallen, ansonsten alle an Bord, bis auf die beiden Langzeitverletzten eben. Nach der Niederlage in Leverkusen gab es viel Lob von Materazzo, vor allen Dingen für die Abwehrarbeit, die hat er insgesamt gelobt, und vor allen Dingen Juracek hat er hervorgehoben. Also der hat zuletzt 2-mal beginnen dürfen und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er jetzt seinen Stammplatz hinten links sicher hat. Obwohl es ja im Spiel davor noch so ein bisschen wackelig war bei ihm. Aber jetzt, ich hatte letzte Woche spekuliert, dass Groh wieder rein darf. Ich glaube, so offensichtlich, wie Materazzo Juracek gelobt hat und gesagt hat, das ist eine wahnsinnige Leistung gewesen. Und so gut hat er ihn noch nie gesehen. Da wird er jetzt erstmal drin bleiben und auch die Dreierkette. Und da kann ich dich auch mal loben. Ja, Tim Drexler, dein Namensvetter, ist drin geblieben.
Ja.
Brooks auf der Bank, Kaber, Krillic, Drexler, die Dreierkette hat gegen Leverkusen gut funktioniert. Ich glaube, dass sie auch gegen Augsburg dann beginnen dürfen. Und rechts sowieso Kadejabek, der ist ja mit dabei. Ja, die Änderung, die ich mir vorstellen könnte, wäre Mittelfeld, Grischa Prömel. Nach langer Pause Kader-Comeback gegeben, ist eingewechselt worden, könnte von Beginn an kommen, dann vermutlich für Tuhumschu. Und vorne im Angriff hat Wechhorst gespielt, neben Bayer. Da wäre aber auch die Variante mit Bebu absolut denkbar. Ja, also Wechhorst und Bebu, die kämpfen um den einen Platz. Bei den Augsburgern gerade frisch reingekommen, die Meldung, Elvis Rechbeschei, Mittelfußbruch zugezogen gegen Köln. Saison ist gelaufen damit. Außerdem letzte Woche nach der Aufnahme kam die Meldung, dass Gumni einen Kreuzbandriss hat. Er ist ebenso für die restliche Saison raus, wie wir das auch von Framberger und Oxford erwarten. Außerdem Iago, der ist gegen Köln auch angeschlagen, ausgewechselt worden. Da haben wir jetzt aber keine Hiobsbotschaft bekommen. Können also erstmal davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt nichts anderweitiges hören, dass er in Hoffenheim zur Verfügung steht. Das Fehlen von Demirovic habe ich bereits angesprochen. Also es fehlte vorne so ein bisschen der Punch, hatte man das Gefühl. War auch kein Vertrauensbeweis für Michel oder Beljo, dass dann in Abwesenheit von Demirovic nicht ein etatmäßiger Stürmer vorne neben Tietz gespielt hat, sondern dass Sorup da Vargas hingestellt hat und Redzepi dafür in die Mannschaft geholt hat. Arne Meyer hat auf der 10 gespielt, das hat er auch wirklich gut gemacht, hat ein Tor gemacht. Ich glaube trotzdem, dass er wieder zurück auf die 8 rückt. Also das hatte sich jetzt doch so bewährt. Jakic auf der 6, dann davor Jensen und Meyer und Vargas auf der 10, vorne Tietz und Demirovic. Ich glaube, so können wir das wieder erwarten. Einziges Fragezeichen ist Iago eben aus Fitnessgründen, dann stünde Pedersen bereit. Aber sonst steht die Augsburger 11, das ist im Moment nicht so schwierig, das vorher zu sagen, wer da spielt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also Jurasek für 1,65 Millionen würde ich machen. 4 Punkte in Leverkusen, das kann sich sehen lassen, hat jetzt einen Stammplatz. Ja, mal gucken, ja, wie er sich kommuniomäßig entwickelt. Aber zu dem Marktwert würde ich auf jeden Fall mal reingehen. Drexler, du hast ihn empfohlen zuletzt, Tim. Trotzdem ist er noch so ein bisschen ein Insider-Tipp für 920.000. Seid ihr noch günstig dabei? Ich glaube, die Chancen, dass er in der Startelf jetzt bleibt bei Hoffenheim, sind relativ gut bis Saisonende. Punktemäßig war es mau, 4 Punkte in seinen bislang 3 Einsätzen, aber das ist ja auch noch keine Sample Size. Also wir können ja nach 3 Spielen nicht sagen, der punktet total schlecht. Ja, also vielleicht kommt da noch ein bisschen was oben drauf. Für 920.000 auf jeden Fall reingehen. Grischa Prömel, ein Risiko ist da. Frage ist halt, ob und dann wann er wieder in die erste Elf kommt. Für 3,55 kann man das aber durchaus machen, ja, für meine Begriffe. Auf der anderen Seite Pedersen für 930.000, ja, hängt von Iago ab, aber wenn er spielen darf, dann punktet er ordentlich. Dann finde ich es auf jeden Fall interessant. Arne Meyer für 3,78, Marktwert ist zuletzt enorm gestiegen, aber das auch zu Recht. Also wenn man da mal reinguckt, das ist Wahnsinn, 38 Punkte in den letzten 5 Spielen für Arne Meyer, klar. Hat auch 2 Tore gemacht in diesem Zeitraum, hat auch nie weniger als 4 Punkte ohne Tor gemacht. Also punktet richtig gut seit 4 Spielen in der Startelf und gerade weil Redzepi jetzt auch bis zum Saisonende ausfällt, wird Meier da auch in der Startelf bleiben. Also eine absolute Empfehlung von jetzt bis zum Saisonende Arne Meier für 3,78. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es gibt ein ganz knappes und wenig ansehnliches Spiel, aber die 12.000 Zuschauer in Hoffenheim können sich über einen 2-1-Heimsieg freuen.
Ja, ich glaube mal, es gibt ein Unentschieden, 1-1.
Okay, letztes Spiel an diesem Fußballsonntag am Wochenende und da spielt dann Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Also generell, glaube ich, DAZN waren schon mal glücklicher mit den Ansetzungen eines Bundesligaspieltags. Die Wolfsburger aber immerhin haben zuletzt mit dem ersten Sieg nach der Winterpause eine Durchstrecke von 11 Bundesligapartien ohne Dreier beendet. Ja, sprechen wir nicht nochmal drüber, wo das war. Die Gladbacher nur 1 von 10 Rückrundenspielen gewonnen. Also beide Teams erst mit einem Sieg in der Rückrunde. Das ist ein richtiges Krisenduell. Sollte Wolfsburg übrigens gegen Gladbach nicht gewinnen, dann würden sie ihren Vereinsnegativrekord von 8 sieglosen Heimspielen in Serie einstellen. Aber ich sag mal so, gegen wen? Wenn nicht gegen Gladbach, die haben seit 10 Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen. 4 Remis, 6 Niederlagen und spielen auch noch in Bremen. Also ich habe einen Tipp, wann diese Serie zu Ende geht. Ja, aber du darfst uns erstmal was erzählen zu diesem Spiel.
Ja. Auf Wolfsburger Seite gibt's einen Engpass in der Innenverteidigung, denn Cesega ist gelb gesperrt, Lacroix hat rot gesehen, ist eine 2-Spiele-Sperre geworden, kam gerade rein. Castells fehlt weiter mit einer Muskelverletzung, eine Matcher fällt eh für den Rest der Saison wegen einer Oberschenkelverletzung. Und ja, der Unterschied sicherlich bei den beiden mit ihren ja vielen sieglosen Partien ist, dass Wolfsburg eben jetzt gerade gewonnen hat unter dem neuen Trainer, was ja dann auch meistens so einen gewissen Schwung bringt. Der Start unter Hasenhüttl ist geglückt. Überrascht hat er dann, also wir haben ein bisschen diskutiert schon in der Pause, was sich ändern kann. Er hat überrascht mit der Berufung von Armin Saar in die Startelf, erster Startelf-Einsatz der Saison für ihn. Außerdem wird Kevin Behrens dann wohl doch kein Opfer des Trainerwechsels, sondern vielleicht doch ein Profiteur, zumindest durfte er starten. Und nach so einem Debüt wäre mein Tipp eigentlich, dass man als Trainer nicht viel ändert, auch wenn noch nicht jeder überzeugt hat. 2 Wechsel müssen halt sein, wegen der Sperren von Lacroix und Cesiga. Ich denke, dass Jens im Zentrum neben Bonneau verteidigen wird. Und da Rogerio wahrscheinlich noch nicht fit genug für die Startelf ist, muss Mähle nach links rücken. Das heißt, auf rechts kommt entweder Fischer rein, der jetzt mal wieder eingewechselt wurde, nachdem er bei Kovac ja zuletzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also vielleicht ist ein Startelf-Einsatz drin oder Baku rückt eine Position nach hinten. Die Position rechts vorne von Baku wackelt in jedem Fall, da Lovro Majer nach Einwechslung getroffen und sich damit empfohlen hat. Dementsprechend, ja, heißt es wohl, Majer rechts offensiv, denke ich auf jeden Fall in der Startelf und dann hinten rechts entweder Baku oder Fischer und Mehle dafür auf links. Das muss man dann mal abwarten.
Eine Anmerkung habe ich noch. Wimmer ist nach Sperre natürlich auch wieder da.
Stimmt.
Und ja, hat natürlich, aber das war noch unter Kovac, aber hat im letzten Kovac-Spiel getroffen und hat ja Hasenhüttl mit seiner roten Karte, wenn man so will, auch zum Job verholfen. Also vielleicht ist da so eine gewisse Dankbarkeit
ja,
da.
Von ja, Ösi von
zu
den
Ösi.
Das stimmt. Ja, rein von dem Auftritt letztes Mal, Kevin Paredes war jetzt auch nicht unglaublich überzeugend in dem Spiel. Also auch da Möglichkeiten gibt's, dass das vielleicht auch immer wieder reinkommt. Das stimmt. Ja, müssen wir abwarten. Bei Gladbach ist klar, dass Manu Kone weiter mit einem Muskelfaserriss raus ist. Ansonsten gibt's vor allen Dingen Fragezeichen wegen der doch ziemlich grauenhaften Vorstellung gegen Freiburg, es gab doch einige Ausfälle in der Mannschaft, dementsprechend sind Umstellungen möglich. Wöber, der zuletzt draußen gesessen hat, erwarte ich wieder in der ersten Elf. Da müsste Itakura am ehesten um seinen Platz zittern oder Itakura, Elvedi, Wöber bilden eine Dreierkette und man stellt das System um. Auch das könnte sein. Ebenfalls sehr schwach war Skelly auf rechts, für ihn könnte Leiner wieder ins Team rücken. Und in der Offensive sind die Herren Player, Schwanchara und Ngumu am ehesten Startelf-Kandidaten. Hack und Jordan sind diejenigen, die am meisten zittern müssen. Honorar ist eigentlich durch seine Standardstärke dann doch zu wichtig, um ihn ganz rauszunehmen, schätze ich. Empfehlen würde ich auf Wolfsburger Seite recht günstige Starter. Perwan erstmal im Tor für 850.000. Amin Saar, der jetzt reingekommen ist, kostet erst 1,16. Borneau 1,8. Cesiger ist jetzt natürlich gesperrt, aber ja, es deutet sich an, dass er dann wohl, dass Hasenhüttl wohl auf ihn setzt. Nächste Woche wäre er wieder da. Im Moment kostet er 960.000. Vielleicht kann man da noch einen günstigen Verteidiger abstauben. Noch günstiger ist Fischer, 310.000. Wir haben ihn oft genannt, weil wir gedacht haben, vielleicht kommt er jetzt irgendwann.
Uns nimmt keiner mehr ernst da. Aber,
aber jetzt ist ja ein neuer Trainer da. Deswegen ist es aufgrund der Personalsituation und des neuen Trainers wieder eine Möglichkeit. Also ihr könnt es nochmal wagen. Ein letztes Mal. Wenn er dann immer noch nicht reinkommt, dann höre ich auch auf, ihn zu empfehlen. Für den
Kommt mir so vor, als hätten wir das schon mal irgendwann gesagt. Aber
Auf Gladbacher Seite, ja, da muss man die empfehlen, die zuletzt nicht oder nur wenig gespielt haben im letzten Spiel. Das ist eben Wöber für 3,3, der eigentlich im Normalfall gesetzt ist in der Abwehr. Ngumu für 2,8, Schanchara für 2,5 würde ich in der Offensive noch herausheben. Sollten die ihre Chance bekommen, könnten die ja auch günstige Punktelieferanten, will ich nicht sagen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen bei Gladbach. Ich denke nämlich, dass das Spiel dann auch an Wolfsburg gehen wird. 3:1. Für die Wölfe.
Meinst du denn, dass Seoane auch auf der Pressekonferenz verkünden wird, dass er,
dass er nächste Saison weitermacht,
bleibt? Dass er allen Versuchungen widersteht?
Ich weiß, es gibt derzeit viele offene Trainerstellen, München, Liverpool, aber ich fühle mich hier in Gladbach einfach wohl. Ich möchte hier bleiben. Ja. Das ist ganz klar. Naja, mal schauen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Gladbach immer noch, dass man da jetzt nicht am Trainer rüttelt, oder?
Nee, ich glaube, in dieser Saison, da müssen sie schon wirklich unten reinrutschen.
Ja, ich glaube auch. Man hat ja nichts anderes erwartet. Wenn man am Ende dann doch irgendwie recht, was heißt souverän, aber sollte man jetzt noch...
Ja, meinst du, man hat nichts anderes erwartet? Weil eins muss man ja schon mal sagen, ne? Das gilt für alle Teams, die da jetzt sich auf die Schulter klopfen, wie viel Vorsprung sie noch haben.
Ja,
in der zweiten Liga steht Kaiserslautern mit 29 Punkten auf dem Relegationsplatz. Rostock hat 28 Punkte, also genau die Punktzahl, die Gladbach jetzt hat, die stehen auf dem direkten Abstiegsplatz. Also sich irgendwie
also
selbst auf die Schulter zu klopfen, weil die anderen so scheiße sind, finde ich wirklich schwierig.
Nee, ist vielleicht auch falsch ausgedruckt zu sagen, nichts anderes erwartet. Aber ich habe im letzten Sommer schon gedacht, nach dem, was die an Abgängen verkraften mussten, es war ja schon ein großer Umbruch. Ich habe Gladbach auch als Abstiegskandidaten oder als Mannschaft, die zumindest da kämpfen muss, gesehen. Dementsprechend, natürlich ist das unbefriedigend für alle Gladbacher. Das dürfte klar sein. Ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt am Ende die Klasse hält, trotzdem sagt, wenn man glaubt, dass Seoane ein guter Trainer ist, dann macht man auch noch eine Saison mit ihm und versucht im Sommer dann noch personell ein bisschen was zu verändern und dann gibt man ihm nochmal die Chance. Das würde ich annehmen, aber man weiß es ja nicht.
Ja.
Ja.
Ja. Ich finde es schwierig. Also bei Gladbach ist halt so, sie haben es zuletzt immer gemacht. Ne? Dann haben sie den Trainer durchgeschleppt bis Saisonende und dann haben sie es auch gesagt, so, jetzt ist aber Schluss. Ja. Ja. Eigentlich musst du denken, wenn sie von einem Trainer mal überzeugt sind, dann gibst du ihm vielleicht auch die zweite Saison mal die Möglichkeit, das Team irgendwie nach seinen Vorstellungen zu formen. Aber ob das jetzt Seoane ist, er hat da auf jeden Fall nicht viele Argumente gesammelt. Ne? Ja. Aber es ist schon, ne, also diese Tabelle ist eine sehr trügerische. Alle Teams bis einschließlich Werder auf 10, in anderen Saisons bist du damit aber richtig im Schlamassel. Ja, ja. Wo du dich jetzt noch so ein bisschen zurücklehnen kannst, ne? Gefühlt. Naja. Gut. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich getippt habe, Tim. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Ja? 2-0 ist mein Tipp für Wolfsburg.
Ja.
Ja, ich glaube, ich hatte es eben noch nicht gesagt. 3-1. Aber notfalls habt ihr es jetzt zweimal gehört. Doppelt hält besser. Ja?
Ja.
Kennt ihr ja. Gut, kommen wir zur Top 3 der Woche. Die spannenden 12. Männer. Ja, also diejenigen, die dann, auf die dann gesetzt wird, wenn es Ausfälle und Sperren gibt, teilweise sind sie auch als Joker sowieso auch interessant. Wir haben da mal auf die Kader der Bundesliga geschaut und euch 6 Spieler rausgesucht. Du darfst mit dem ersten starten, deine Nummer 3, Tim.
Ja, ich schicke voraus bei meiner Nummer 3, es ist mehr so eine Gefühlssache, so eine Sache aus der Geschichte. Ich kann das jetzt nicht mit Statistiken untermauern. Arne Engels, 1,8 Millionen, ich weiß, es ist nicht seine Saison, aber er hat schon einmal gezeigt, dass er performen kann. Das haben wir gesehen letzte Saison, als er in die Bundesliga kam. Im Moment steht er erst bei 57 Punkten. Die Chance, dass er bald mal wieder von Beginn an ran darf, ist allerdings größer geworden. Zum einen durch den langen Retschbischei-Ausfall, den wir erwähnt haben, und weil Jakic und Mbabu beide bei 4 gelben Karten stehen. Beide Spieler, auf deren Position Engels auch ein möglicher Ersatz ist oder auf deren Position er schon mal gespielt hat. Dementsprechend, ja, es ist ein bisschen mit Hoffnung gesprochen, dass er wieder an seine Form anknüpfen kann. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der Aussichten hat zu spielen und dann irgendwann die Form wiederzufinden, die er schon mal gezeigt hat.
Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Und ich sag mal so, gerade bei Jakic kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir nächste Woche über Arne Engels sprechen, als Kandidat bei Augsburg, als Jakic-Vertreter. Ja, auf jeden Fall. Auf meiner Nummer 3 habe ich einen, den ich jetzt schon in der Startelf erwarte am Wochenende. Das ist Amos Pieper. Er ja, musste nach Verletzung sich gedulden, dass eben was passiert in der Dreierkette. Jürgen hat rot gesehen. Pieper vermutlich derjenige, der reinrückt, 1,53. Und wenn er spielt, ist er wirklich ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Außerdem torgefährlich nach Standardsituationen. 1,53 Millionen würde ich auf jeden Fall machen bei Amos Pieper. Und ich persönlich, ja, natürlich, diese rote Karte war die Entscheidung gegen Wolfsburg, mehr oder weniger. Wobei, ja, man muss dann auch nicht zwingend das Spiel verlieren. Man darf auch zumindest Punkt holen oder so, aber das war natürlich schon eine Schlüsselszene. Insgesamt finde ich es aber nicht so schlecht, dass Ole Werner jetzt zweimal im Folge Jung nicht aufstellen kann, selbst wenn er wollte. Ja? Pieper, das finde ich eigentlich dann für mich die bessere Lösung. Gut, deine 2.
Ja, bei meiner Nummer 2 gehe ich nach Dortmund. Da haben wir Alex Meyer, den Ersatztorwart, kostet im Moment 1,1 Millionen und er darf oft aushelfen beim BVB. Denn ja, Kobel ist einfach ein Torwart, der zwar große Qualitäten hat, aber der auch sehr verletzungsanfällig ist. Immer wieder mal, diese Saison 7 Bundesliga-Einsätze schon für Alex Meyer. Letzte Woche ja erst kurzfristig dann auch nochmal, dann war Kobel eigentlich wieder fit und dann kam, ich glaube, Magen-Darm war es. In jedem Fall war er erkrankt. Dementsprechend Meier drin, macht 3,86 Punkte pro Spiel im Schnitt, ist ein Ersatzmann, wenn man das Geld über hat, den kann man immer zur Bereitschaft auf der Bank haben, auch als Comunio-Spieler, denn ja, die Möglichkeit, dass er reinkommt, ist immer groß.
Ja, ja, auch beim Warmmachen und so lauert oft doch das eine oder andere Problem. Ne?
So ja. Ist es, besonders für Kobel.
Ja. Gut, meine Nummer 2, Joscha Güler-Wugi vom ersten FSV Mainz 05, 1,94 Millionen ist sein Marktwert, hat in dieser Saison erst dreimal mehr als 45 Minuten gespielt. In diesen drei Partien hat er aber 12 Punkte geholt, also ein Viererschnitt, das ist richtig, richtig gut. Und jetzt glaube ich, nach diesem Auftritt in Leipzig, hat er durchaus die Chance auf den Stammplatz. Muss sich da gegen Dominik Kohr durchsetzen, ja, 50-50, dann wäre er sowieso absolut top. Und sonst aber auch, wenn bei Vandenberg oder Hanche Olsen, der ja auch sehr verletzungsanfällig ist, was passiert, ist er im Moment der Erste, der da nachrückt in die Dreierkette der Mainzer. Ja, deswegen finde ich es gut. Ich habe lieber so einen im Kader als einen, der irgendwie 1,5 Punkte pro Spiel macht und immer spielt. Aber Gilavogi, klar, das Risiko des Stammplatz, das ist jetzt schwierig vorher zu sagen, wie es dann aussieht. Aber zumindest die Chance ist da. Und dann ist er eine richtig gute Investition zu dem Marktwert. Kommen wir zu deiner Eins. Und ich sehe, wir haben ähnliche Gedankengänge.
Ja,
über den Spieler habe ich auf jeden Fall auch nachgedacht.
Ja, wir sind da beide beim gleichen Verein gelandet. So viel kann ich vielleicht schon mal verraten. Nämlich in Leverkusen. Meine Nummer eins ist Nathan Teller. 5,93 Millionen im Moment. Hat sowohl als Frimpong-Ersatz, aber auch in der offensiveren Rolle schon überzeugt. Steht schon bei 67 Punkten, 4,19 im Schnitt. Durfte allerdings bisher erst dreimal starten. Und angesichts dessen ist das schon eine tolle Bilanz. Also da muss sich Leverkusen vielleicht auch keine großen Sorgen machen, selbst wenn Frimpong dann im Sommer weggekauft wird. Vielleicht ist Teller ja auch schon der neue Mann für die rechte Außenbahn.
Ja, und vor allen Dingen, was ich noch finde bei Leverkusen, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, theoretisch kann am 29. Spieltag die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden. So, dann gibt es natürlich Fokus auf Europa League. Pokal ist ja dann auch schon, entweder ist man im Finale oder man ist raus, aber es spielt auf jeden Fall dann erstmal keine Rolle mehr in der Bundesliga, aber dass dann es für die Leute nochmal mehr Einsatzzeit gibt im Saisonfinale. Das könnte ich mir schon vorstellen und deswegen habe ich hier ein Pendant zu Teller auf dem Zettel. Armin Adli ist ein Tick günstiger. Auch deswegen habe ich mich für ihn entschieden. 5,54 Millionen und hat etwas häufiger beginnen dürfen, nämlich fünfmal. Hat auch viel verpasst in dieser Saison und trotzdem 3,7 Punkte im Schnitt. Also der Schnitt von Teller ist besser, aber Teller hatte, glaube ich, auch so ein Wahnsinnsspiel irgendwie mit 2 oder 3 Toren drin. Wo er einmal richtig, richtig stark gepunktet hat, Adli insgesamt, auch als Joker, absolut einsatzfähig für euer Communio-Team, zuletzt gegen Hoffenheim 6 Punkte nach Einwechslung, das ist richtig gut und auch bei ihm, wie bei Teller, die Chance im Saisonfinale dann das eine oder andere Mal in der Startelf zu stehen, zu einem guten Preis. Ja, und gerade auch, ja, wenn sich, sollte sich zum Beispiel ein Florian Wirtz mal verletzen. Und Adli ist auch eine Alternative für die Sturmspitze, wenn was mit Patrick Schick ist oder Boniface kommt noch nicht so richtig in Gang. Ja, also ich glaube, Iglesias, da muss schon ganz viel passieren, damit er wieder ran darf. Der passt noch nicht so bei Leverkusen. Er hat ja aber auch gesagt, er will bei Leverkusen bleiben. Das ist so ein bisschen, wäre das Suane Pressekonferenz. Also Iglesias hat es gesagt, Adli nicht. Mhm. Ja, aber deswegen meine Nummer 1, Armin Adli. Und damit sind wir durch für heute, Tim.
Ja, jo.
Vielen Dank.
So schnell geht's. Ja, danke auch, gerne.
Expertise und dann wollen wir mal sehen, worüber wir in der nächsten Woche hier sprechen.
Ja, ich dann, gar nicht, ich spreche erst in 3 Wochen
du wieder. Du bist erst in 3 Wochen wieder da, naja gut. Ja, Nick und ich sprechen über die Dortmunder Wunderserie und Wann ist denn Dortmund in der Champions League dran? Dienstag oder Mittwoch?
Ich glaube, jetzt erst Mittwoch.
Mittwoch, ja, okay, dann haben wir das noch nicht. Dann wissen wir Arsenal gegen Bayern, aber immerhin schon mal. Ja. Ist ja auch interessant. Gut, alles klar. Tim, dann mach's gut. Ich wünsche dir, wie euch allen da draußen, eine wunderschöne Woche, ein schönes Bundesliga- und Communio-Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche, auch ohne Tim, an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinicke.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.